Wisst ihr, was ich mega interessant finde? Höhenangst ist gar nicht die Angst vor der Höhe selbst, sondern man hat Angst vor sich, nämlich dass man einfach runterspringen könnte. Komisch, oder? Ich habe darüber vorher noch nie nachgedacht und jetzt habe ich das in irgendeinem Podcast gehört und frage mich, ob es noch mehr Phobien gibt, wo man eigentlich nur Angst vor sich selbst hat und gar nicht vor der Sache, vor der man glaubt, Angst zu haben. Herzlich willkommen zum Abendbrot. Ich bin mal wieder etwas neben der Spur, man könnte sagen von der Spur abgerückt. Ich habe nicht so viel geschlafen, weil ich Skylines komplett durchgeguckt habe, durchgesuchtet eher. Ich bin mir sicher, ihr habt das alle schon geschaut und wenn nicht, Alter, richtig schnell auf Netflix gehen und das ganze Ding einmal durchsuchten, weil die Serie komplett krank ist. Es gibt echt nicht so oft, finde ich, deutsche Produktionen, wo man sich denkt, ja Mann, aber die war echt richtig geil. Und ich finde, Frankfurt ist auch so eine ganz seltsame Stadt. Ich will da unbedingt mal hin, schon länger, weil mich das voll interessiert, so eine deutsche Stadt mit so einer Skyline. Aber ich glaube, eigentlich ist es voll die krasse Stadt wegen diesen Gegensätzen, ja. Ach, ich weiß nicht. Ich habe eh das Gefühl, wenn man aus einer Großstadt kommt, so wie ich jetzt zum Beispiel aus Hamburg, und ich bin ja in Berlin geboren und dadurch bin ich so mega arrogant und gehe nie in andere deutsche Städte, weil man sich ja denkt, ach, ich kenne doch schon alles Geile. War ich einmal in Köln, dachte mir, bockt nicht, München ist halt Bayern und dann denkt man sich so, ja, ist doch alles scheißegal, ich komme doch aus Hamburg und so. Immer dieser richtig unnötige deutsche Lokalpatriotismus, der voll unangebracht ist und auch eigentlich voll gegensätzlich zu den Werten, die man so hat. Man ist ja auch immer so anti-zugezogen oder so, aber jetzt bin ich ja auch gerade zugezogen in so einer komischen ungarischen Kleinstadt. Hat sich der Spieß auch ganz schnell umgedreht, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe in letzter Zeit viel Netflix geguckt, viele Gedichte gelesen. Ich wollte mich einfach ein bisschen ablenken von meinen eigenen Gedanken und das geht ja immer ganz gut, indem man sich in Geschichten und Gedanken hineinstürzt, die nicht die eigenen sind. Ich habe auch viele Essays gelesen für meine Verhältnisse, weil sowas lese ich eigentlich sonst nicht so viel, weil ich mich darauf irgendwie nicht so gut konzentrieren kann. Ja, aber irgendwie in letzter Zeit ging das irgendwie ganz gut. Und ich habe sehr viel von Susan Sontag gelesen. Das ist wieder typisch mein Vater. Ich habe nämlich mein erstes Programm, das ich hier aufgenommen habe, war ein Gossip-Programm über die Met Gala in New York, als das Thema Camp war. Und dann habe ich darüber gesprochen, dass eine gewisse Modejournalistin darüber meinen Essay geschrieben hat, nämlich Susan Sontag über Camp, dieser mega berühmte Essay Notes on Camp. Und ich dachte halt, sie ist einfach eine Modejournalistin. Und dann ist mein Vater, glaube ich, innerlich ein bisschen entrüstet gewesen und hat mir ein Buch mit ihren Essays geschickt, um mir zu beweisen, dass sie nicht nur Modejournalistin ist. Und es ist mega interessant. Das erweitert auf jeden Fall meinen Horizont. Und es gibt ja nichts Besseres, als ab und zu seinen Horizont zu sprengen. Ist das eigentlich das Gleiche, wie die Komfortzone zu sprengen? Wahrscheinlich, oder? Ist man in seiner Komfortzone mit einem beengteren Horizont? Ja, es ist möglich, es ist möglich. Und einer von den, oder zwei besser gesagt, von den Essays, die ich von ihr gelesen habe. Moment, ich muss mal kurz nachgucken. Einer heißt The Artist as Exemplary Sufferer aus dem Jahr 1962. Das ist ein Essay über einen italienischen Schriftsteller, Cesare Pavese, aus Turin, der sich mit 42 Jahren selbst umgebracht hat. Und der andere Essay war über Simon Well. Das hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht und auch die Tatsache, dass ich in letzter Zeit so viel Sylvia Plath gelesen habe. Ich bin mir sicher, fast jeder kennt Sylvia Plath. Sie ist eine ziemlich bekannte Dichterin, die, ich glaube, mit 30 sich selbst umgebracht hat und irgendwie so, naja, ich würde mal sagen, so ein Tumblr-Fame leider deswegen hat. Also an sich ist sie, glaube ich, well established und überall als gute Dichterin so akzeptiert. Aber ich glaube, sie hat schon noch diesen Ruf für irgendwie depressive kleine Teenager-Mädchen so genau die richtigen Gedichte geschrieben zu haben, was voll dumm ist, weil sie einfach voll die, also wirklich eine gute Dichterin war. Und das ja auch erst im Nachhinein ist. Also sie hat hier zu einer ganz anderen Zeit gelebt. Und naja, das hat mich alles irgendwie zum Nachdenken gebracht und darüber wollte ich heute mit euch sprechen. Weil, ja, also ich habe nämlich von ihr das Buch The Bell Jar, die Glasglocke, gelesen, weil meine Freundin Malina mir das ausgeliehen hat. Und dann habe ich ihre ganzen Gedichte, nicht ihre ganzen, aber einen Großteil ihrer Gedichte, einen Anteil ihrer Gedichte gelesen. Also das, was ich so im Internet finden konnte. Und natürlich berühren mich immer die Gedichte mehr, die irgendwie mega depri und suicidal sind, ne? Genauso wie mich auch das Buch so berührt, weil es sehr relatable ist auf eine komische Art. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, sind eigentlich alle Schriftsteller, die ich wirklich gerne mag und alle Dichter, die mir was bedeuten, oft voll die Psychos gewesen oder beziehungsweise Leute, die einfach mental nicht so gesund waren. Und ich bin mir sicher, das geht allen so. Ich meine, auch die bekanntesten Künstler, von Michelangelo bis zu Vincent van Gogh, Edward Munch oder Frida Kahlo, die waren doch auch alle irgendwie depressiv oder bipolar oft, glaube ich. Und halt Schriftsteller genauso. Jack Kerouac zum Beispiel, voll das Drogenproblem am Start. Richard Brautigan, ich glaube auch. Und ist der nicht irgendwie auch unter ganz komischen Umständen gestorben? Oder Hunter S. Thompson as well von Fear and Loathing in Las Vegas. Also ich sag mal, die ganze Beat Generation hat auf jeden Fall einen an der Waffel. Aber sonst wären die Texte doch auch nicht so gut gewesen, oder? Zum Beispiel On the Road von Jack Kerouac ist doch deswegen so gut, weil er das vollkommen manisch in so einem richtigen Amphetaminrausch auf eine lange Papierrolle einfach runtergeschrieben hat. Und man merkt es, wenn man es liest, man kommt in so einen Flow und das zieht einen so rein in diese Manie. Und diese alles, was er erlebt hat, dass er das so nacherzählen kann in so einem einzigen Flow, so ohne einfach einmal Luft zu holen, hat in so einem Pep-Rausch gefühlt. Und das zieht dann ja mit rein. Und er hat es auch noch wahrscheinlich alle selbst mehr oder weniger erlebt, also ist noch krasser an sich. Und hätte er, ich weiß nicht, wenn er ein bisschen gesünder im Kopf gewesen wäre, wäre ihm das vielleicht gar nicht gelungen, oder? Und ich meine, bei Musik ist es auf keinen Fall anders. Wenn wir jetzt mal überlegen, wer sind denn so die großen Musiker, die mir jetzt gerade so einfallen, sowas wie Kurt Cobain, ja, ist jetzt auch nicht unter den glücklichsten Umständen gestorben. Amy Winehouse ebenfalls. Oder, naja, praktisch alle Musik, die ich höre. Ich höre nämlich eigentlich nie gut gelaunte Musik, weil mich das einfach nicht berührt, ist ja auch dann von Leuten, die wahrscheinlich Ähnliches durchmachen. Oder viel Krasseres, meine ich. Oder so jemand wie Lil Peep, der hat ja jetzt schon eine ganze Generation beeinflusst, bevor er gestorben ist und tut es ja immer noch im Nachleben. Und der war ja ganz eindeutig unglücklich. Es ist also so eine Faszination, die solche Leute auf einen ausüben. Auch bei Designern, sogar bei Mode. Ich meine, ich weiß nicht, ihr solltet euch unbedingt mal die Dokumentation über Alexander McQueen anschauen auf Netflix, der sich ja auch das Leben genommen hat. Und sehr viele Modedesigner haben auch richtig einen an der Waffe, sonst kann man da ja eigentlich gar nicht mithalten in dieser Industrie mittlerweile. Und das, was seine Mode ja spezifisch ausgemacht hat, war ja auch dieses Düstere, das Abgefuckte, das psychisch Verstörende, das Abgerückte, Verrückte. Damit hat er ja so gespielt. Und das ist auch so eine Ästhetik, die mich persönlich anzieht. Ich habe, nachdem ich die Doku mir reingezogen habe, was in mein Tagebuch darüber geschrieben. Ich lese euch das kurz vor. Das ist nur ganz kurz. Alexander McQueen hat wirklich Emotionen rüberbringen können. So viele Emotionen. Je tiefer man geht, desto dunkler wird es. Können also nur dunkle Gedanken wirklich tiefgründig sein? Kann wahre Kreativität wirklich nur durch Leid entstehen? Eigentlich habe ich versucht, mich von diesem Gedanken zu verabschieden, ihn abzutun als naiv, zu oft gedacht, langweilig. Aber wenn ich ehrlich bin, dann ist das, was ich schön finde, was mich anregt, zum Denken bringt, was hängen bleibt, oft das Schreckliche, das Düstere, das Dunkle, das, was wehtut eben. Von Musik über Kleidung, Bücher, Poesie, Bilder, das rein Fröhliche, Glückliche hat manchmal einen flachen, nichtssagenden Anschein. Aber ich weiß auch, dass das nicht stimmt. Ich weiß auch, dass ein schöner Frühlingstag, an dem die Schmetterlinge um Kirschblüten schweben, genauso schön, ja magisch ist, wie eine schroffe Klippe im tosenden schottischen Meer. Ich trage ein weißes Kleid, vielleicht sogar lieber als ein schwarzes, aber ohne Sinn wird all das Leid, all der Wahn ja wohl nicht sein. Natürlich bin ich nicht die Erste, die sich diese Frage stellt. Ich glaube, die Frage, ob Wahnsinn und Kreativität zusammenhängen, haben wir uns alle wahrscheinlich schon mal gestellt. Das fing ja schon bei den alten Griechen an, wie ich in meiner Recherche herausgefunden habe. Die haben sich natürlich auch gefragt, wie entsteht das kreative Genie? Und laut Platon war die Verdunklung des Bewusstseins, aka eine psychische Störung, der Ausdruck einer göttlichen Gabe, ein Geschenk der Musen der Töchter Zeus, also eine Art Inspiration. Und für Aristoteles ist der Schöpfergeist in Kunst, Philosophie oder Politik auf Melancholie zurückzuführen. Und angeblich hat er gesagt oder irgendwo geschrieben, die Größe der Kunst entsteht aus der dunklen Meditation und dem Verzicht auf Glück. Also, der Gedanke liegt irgendwie nahe, dass das alles zusammenhängt und dass es auch besser ankommt, wenn es um Dunkles geht. Ich meine, wer liest gerne Utopien? Ich glaube fast niemand, oder wir alle wollen eigentlich Dystopien lesen. Gerne mit einem Happy Ending, aber es muss Leid drin sein. Und das Leid, was in der Kunst übertragen und ausgedrückt wird, wird ja dann wahrscheinlich erst realistisch, wenn der Schaffende dieses Leid erfahren hat. Leider. Diese Essays von Susan Sontag haben mich eben auch krass zum Nachdenken gebracht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles richtig verstanden habe, weil natürlich ist das auf einem intellektuellen Level, auf dem ich in meinem Leben noch nicht so angekommen bin. Aber an sich ist für uns Leid, gerade auch in der christlichen Tradition, hat sie festgestellt, total verankert. Ich meine, Jesus' Wahrheit ist ja auch dadurch irgendwie bewiesen, dass er dafür ans Kreuz genagelt wurde, was ja schon ziemlich leidvoll wahrscheinlich war. Und da fängt das alles doch an. Und für uns ist die wahre Liebe doch auch immer erst echt, wenn man dafür leidet. Immer muss Leid dabei sein. Es scheint fast so, als würden wir Ideen, die mit Leid zusammenhängen, ernster nehmen, als wenn sie eine Validation der Realität wären. Als wäre Schmerz die einzige Möglichkeit, etwas echt zu machen. Als würden wir lieber an eine Realität der Krankheit glauben, weil das Gesunde langweilig ist, oder nicht? Aber irgendwie ist das problematisch. Ich will nämlich jetzt nicht hier sitzen und sagen, wir müssen alle leiden und dann werden wir krasse Künstler. Weil jeder, der mal ein paar Stunden seines Lebens auf Tumblr verbracht hat, weiß, dass das nicht stimmt. Und das Dunkle ist nicht gleich das Tiefgründige. Oft sind eben genau solche Gedichte sehr oberflächlich. Ich glaube auch nicht, dass Künstler mehr leiden als in Anführungsstrichen normale Menschen. Darüber habe ich auch was in meinem Tagebuch geschrieben im September. Und zwar folgendes: Das Besondere an Künstlern ist nicht, dass sie mehr leiden als andere oder anders leiden als der Rest. Jeder leidet. Einzig besonders ist, was ein Künstler aus seinem Leid macht: Kunst. Also geht es nicht darum, mehr zu leiden als die anderen, wobei die anderen als die zu verstehen sind, die sich nicht über einen künstlerischen Weg ausdrücken, sondern aus dem Leid heraus aktiv zu werden, das heißt Kunst zu erschaffen. Also was ich damit mir gedacht habe: Klar, jeder Mensch leidet. Leid ist Teil des Lebens. Wenn man glücklich sein will, muss man manchmal auch traurig sein. Wenn man viel erleben will, muss man sich manchmal auch zurücklegen und melancholisch sein und das alles Revue passieren lassen. Interessant ist nur, dass gewisse Künstler eben aus ihrem Leid heraus Kunst erschaffen, als wäre das ihre Inspirationsquelle. Das ist, glaube ich, das, was eben Platon mit praktisch einer göttlichen Gabe gemeint hat. Und zum Beispiel Sylvia Plaths Gedichtsammlung Ariel hat sie ja auch in so einer manischen Phase vor ihrem Tod geschrieben. Also da hat sie einfach jeden Tag Gedichte runtergeschrieben und sie war sehr aktiv. Und ich finde, das muss man auch im Hinterkopf behalten, dass eine richtige Depression einen ja paralysiert. Das ist zum Beispiel, ich meine, Vincent van Gogh hat in seinem Leben wie viele Bilder verkauft? 1, 2? Er war doch auch mega abgefuckt so und er war sozial nicht sonderlich kompetent. Und jetzt im Nachleben wird er so gehypt und hochgehalten. Aber in seinem Leben hat das alles nicht funktioniert. Also darf man es, glaube ich, nicht romantisieren / glorifizieren, was ja oft Sylvia Plath zum Beispiel vorgeworfen wird. Ich glaube, an sich ist Kunst immer ein gutes Ventil, wenn es einem nicht so gut geht, sich auszudrücken und sich seiner Gedanken und allem bewusst zu werden. Das heißt aber noch lange nicht, dass es in Anführungszeichen gute Kunst ist. Also nur, wenn man Liebeskummer hat, heißt es nicht, dass man ein gutes Gedicht schreiben wird. Man kann es ja versuchen, aber ob es gut ist, ist dann eine ganz andere Frage. Gerade bei Schriftstellern ist es ja besonders leicht, sage ich mal, ihren Gefühlen Ausdruck zu verschaffen, weil sie es so krass vergeistlichen können, eben in Worte fassen. Und das hilft einem dann ja als Leser, sich mehr reinzudenken in so ein Gefühl. Und um es wirklich auszudrücken, muss man es vielleicht erlebt haben, aber nicht zwangsläufig. Und ich glaube nicht, dass jeder Künstler psychisch krank ist / war. Und auf keinen Fall ist jeder psychisch Kranke ein Künstler. Erstmal gibt es aber sehr viele verschiedene psychische Krankheiten. Das darf man ja nicht vergessen. Und ja, wie gesagt, ob ein Gedicht gut ist, ist echt nochmal eine ganz andere Sache, als woher die Inspiration für das Gedicht kommt. Das ist ja nur ein kleiner Baustein. Ich finde interessant, ich habe gelesen, dass die meisten psychisch kranken Künstler eher bipolar waren. Und das ist ja diese, wenn man diese Phasen hat von manisch zu depressiv, also zwischendurch diese Phasen, wo man mega viel schafft sozusagen, so wie, also so in so einem Jack Kerouac-Style mäßig einfach alles runterschreiben, was man so in sich hat. Und danach kommt ja oft eine Phase der großen Erschöpfung, wo erstmal gar nichts geht. Und das ist auch kein schönes Leben. Und ich denke mal, die Künstler selbst sind dann sowas kaputt gegangen, aber was bleibt, ist halt die Kunst für den Rest der Welt. Und das ist natürlich wiederum etwas Positives, das Glück im Unglück sozusagen. Ich glaube aber schon, es gibt bestimmt super viele Künstler, die einfach mega glücklich waren und voll das nice, entspannte Leben und normale Leben geführt haben. Und die schreiben gute Bücher und gute Gedichte und alles. Ich glaube, es ist auch eine Illusion, dass man, also man ist nichts Besonderes, weil man traurig ist. Mein Leid macht mich nicht zu einem besseren, interessanteren Menschen. Das habe ich früher mal gedacht mit 13, weil ich, wie gesagt, viel zu viel Zeit auf Tumblr verbracht habe. Aber ich dachte immer, boah, wenn ich jetzt irgendwie so ein cooles Depri-Tumblr-Girl werde, dann bin ich voll interessant und Leute sind so mega fasziniert von mir und man ist so wie Effie bei Skins und hat so dunkle, verschmierte Augen und alle machen sich Sorgen und sind voll interessiert an den, wow, so düsteren, spannenden Gedanken, die man so cool ausdrückt, wenn man dann mal spricht. Aber eigentlich ist es auch einfach nur nervig wie die Menschen um einen herum und so läuft das ja auch einfach nicht. Das ist halt wirklich so eine Romantisierung von psychischen Krankheiten, vor allem muss man ja auch irgendwann mal eine Grenze ziehen. Ich weiß nicht, was meine Antwort auf die Frage ist. Ich will, dass man aufhört, psychische Krankheiten zu romantisieren. Allerdings ist für mich gefühlt meine einzige Inspiration das, was mich unglücklich macht, das, was mich wütend macht, das, was mich traurig macht. Das ist das, worüber ich schreibe. Und ich will nicht sagen, dass meine Sachen gut sind. Wie gesagt, nur weil man traurig ist, ist man nicht gleich ein guter Dichter, zum Beispiel. Aber es stimmt schon, dass mich das deutlich mehr inspiriert als ein schöner, glücklicher Tag. Ich glaube, das kennen auch viele Leute, die so sporadisch Tagebuch schreiben, dass sie immer nur dann schreiben, wenn sie verliebt sind oder wenn es ihnen schlecht geht. Und Liebe hängt ja oft auch immer mit Leid zusammen, früher oder später. Ich glaube, es ist immer wichtig, wenn man sich mit Kunst auseinandersetzt, egal ob es jetzt ein Gedicht, ein Buch oder ein Bild oder ein Film ist oder auch ein Stück Kleidung, dass es nicht die Wahrheit ausdrückt, sondern eine, wenn nur eine persönliche Wahrheit. Kunst ist letztendlich ja ein Ausdruck der Wahrheit über einen selbst, der man sich vielleicht selbst auch gar nicht so bewusst ist und die einfach so entsteht im Schaffensprozess. Und die wirkt meistens echter, wenn Leid mithängt. Ich glaube, dass man kennt das ja, also man fühlt sich ja schon noch mehr am Leben, wenn man Schmerz empfindet. Und ich bilde mir immer ein, ich muss ab und zu mal so richtig tief sein, damit ich auch wieder nach oben komme. Aber wenn ich oben bin, dann fühle ich mich immer so, als schwebe ich so überall. Und dann brauche ich irgendwas, was ich spüren kann, damit ich mich daran erinnere, so okay, das ist die Realität, es gibt mich wirklich, es gibt diesen Moment wirklich. Und man darf nicht zu hoch fliegen, weil dann bleibt man irgendwo in den Wolken hängen und kommt nicht mehr zurück. Es ist fast so, als würde man, wenn man am Boden ist und die Erde spürt, den Schmerz spürt, echter sein. Und so ist das vielleicht auch mit den Wahrheiten, die wir in Kunst sehen, zu glauben. Ich frage mich, ich glaube, ich muss mich mehr damit auseinandersetzen, mehr glückliche Musik hören, mehr glückliche Geschichten lesen, mehr glückliche Gedichte lesen, mehr glückliche Filme schauen mit Happy Ending etc. Aber irgendwie interessiert es mich nicht. Es ist doch langweilig. Die Abgründe der menschlichen Psyche sind irgendwie spannend. Und okay, ich glaube, man sollte nicht hoffen, psychisch krank zu sein oder nicht hoffen, dass es einem schlecht geht, nur damit man kreativer wird. Aber wenn es einem schlecht geht, wenn man schon leidet, wenn man irgendwie vielleicht nicht so auf der Höhe ist mental, dann kann man es ja wenigstens nutzen, um daraus was zu machen. Ich habe zum Beispiel meine einzige wirklich lange Geschichte geschrieben, 2017, als es mir auch nicht so nice ging. Und da habe ich die auch in so ein, zwei Wochen im Sommer einfach so runtergeschrieben. Und zum Beispiel ist meine größte Inspiration oft eine ziemlich schlechte Party. Das passiert mir oft, dass ich auf einer Party bin und mega unglücklich auf der Party. Und dann fühle ich mich so unecht und spüre mich nicht und spüre, was um mich herum passiert, nicht. Und alle lachen so schrill und grell und ich versuche so im richtigen Moment mitzuschmunzeln. Aber dann gehe ich meistens einfach nach Hause, weil ich nicht so da bin. Und das hilft mir irgendwie immer, um zu schreiben. Und ich glaube, dass ich leider so ein Mensch bin, der sich halt viel drauf einbildet, manchmal unglücklich zu sein, was echt richtig lame ist, wenn man mal so drüber nachdenkt. Weil die Leute, die ich gerne mag, sind ja oft Leute, die Spaß in den Raum bringen. Und das gelingt mir leider dann nicht so. Und es ist fast so, als würde man sich manchmal mit Absicht in dumme Situationen begeben, die Leid hervorrufen könnten, einfach um was zu haben, worüber man schreiben kann. Und das ist auch wieder nur, weil ich aus einem sehr privilegierten Leben komme. Also mega bescheuert und auch ein bisschen peinlich. Ja, ich denke mal, das würde ich keinen anderen Leuten vorwerfen wollen. Deswegen habe ich jetzt gerade ein kleines Geheimnis mit euch geteilt. Ich hoffe, ihr könnt es für euch behalten. Ist ja nicht so, als hätte ich das jetzt für immer im Internet stehen gelassen. Aber naja. Mich würde interessieren, was ihr so darüber denkt. Es gibt darüber halt so mega viele Studien und so auch. Aber ich denke, es läuft immer auf dasselbe hinaus. Einfach, wenn es um Scheiße geht und man ein guter Künstler ist, dann kann man vielleicht aus der Scheiße, in der man steckt, besonders gute Kunst machen. Aber wenn es einem scheiße geht und man kein guter Künstler ist, dann wird einem wohl keine gute Kunst daraus entgelingen. Und wenn es einem gut geht und man ein guter Künstler ist, dann wird man wohl auch gute Kunst erschaffen. Und wenn es einem gut geht und man kein guter Künstler ist, dann wird wohl keine gute Kunst entstehen. Hängt vielleicht irgendwie alles irgendwo zusammen, aber ich glaube, das hängt auch viel mit den Leuten zusammen, die die Kunst konsumieren. Ja. Doch, das stimmt. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, euch die Dokumentation über Alexander McQueen anzuschauen. Ich kann euch empfehlen, euch mal Essays von Susan Sontag durchzulesen. Ich habe darüber jetzt gar nicht so viel gesprochen, weil alle meine Notizen auf Englisch sind und ich gerade keine Lust habe, das zu übersetzen. dann empfehle ich natürlich Sylvia Plath zu lesen, Die Glasglocke, das ist ihr einziger Roman. Und ich gucke mal, meine Lieblingsgedichte von ihr Mad Girls Love Poem, obviously, ist sehr nice, auch das Thema betreffend. Und Daddy ist mega krass. Gerade wenn man Deutsche ist. Sehr interessant. Ja. Und ach ja, Jack Kerouac on the Road. Sehr empfehlenswert ebenfalls. Einer meiner Lieblingsdichter, der aus Leid irgendwie sowas Simples im Maurer schafft. Also, weil das ist einem manchmal nicht so schlecht, dass es einem manchmal im Alltag schlecht geht, ist ja auch eine sehr primitive, normale Empfindung, die jeder manchmal hat. Das ist ja nichts Besonderes. Und das ist Richard Brautigan. Das ist auch der Schriftsteller von meinem Lieblingsbuch In Watermelon Sugar. Und am 7. April 1969 hat er folgendes Gedicht geschrieben. I feel so bad today that I want to write a poem. I don't care. Any poem. This poem. Schön, oder? Ich weiß nicht, diese einfache Sprache löst immer besonders viel in mir aus. Oh, Alter, ich muss eigentlich noch irgendwie 10 Minuten reden, aber ich bin mit meinem Latein am Ende zu diesem Thema. Es langweilt mich jetzt auch irgendwie. Inspiration ist eigentlich schon ein interessantes Thema, das ist auf jeden Fall so. Frag mich, ja, was ist inspirierend außer Leid? Ich habe mal ein Buch gelesen über irgendeinen Dichter, also der Charakter war ein Dichter, das war aber Fiktion, und der meinte, man soll, wenn man ein Gedicht schreibt, über den schönsten Moment des Tages schreiben und daraus ein Gedicht machen. Zum Beispiel, manchmal ist ja der schönste Moment des Tages, wenn man sein Fenster aufmacht und der Regen riecht gut auf dem heißen Asphalt oder so. Das sind ja oft so komische kleine Momente. Und das ist natürlich sehr inspirierend und das ist dann ja auch glücklich. Also Glück spielt ja eine Rolle oder Schönheit, Ästhetik. Und natürlich, wenn man sich in seiner Depression einrichtet und sich selbst paralysiert, dann wird man auch nichts Krasses, Kreatives auf die Reihe bekommen, egal in welche Richtung. Man muss ja kreativ sein in den verschiedensten Berufen und Lebensbereichen. Deswegen, ja, ich glaube, man darf das echt nicht so romantisieren, aber man darf dann auch nicht so krassen Dichtern wie Sylvia Plath vorwerfen, dass sie nur eine Dichterin für depressive kleine Mädchen wären. Auch wenn es natürlich witzig ist, dass ich sie jetzt so hochhalte. Das ist ein bisschen ironisch. Aber, ja, ich weiß nicht. Gute Musik ist ja auch, wie gesagt, hängt ja oft mit negativen Emotionen zusammen. Und da meine ich jetzt nicht nur die Emo-Musik, die ich höre, sondern auch den Hip-Hop, den vielleicht ihr hört. Weil so krasser, deeper Hip-Hop ist ja oft auch über eine harte Realität, also über Leid. Und das ist dann vielleicht nicht so ein Leid, wie das jetzt eine Schriftstellerin wie Virginia Woolf beschreibt, aber eben eine andere Art von Leid, die vielleicht auch noch viel näher an der Realität für die meisten Menschen ja ist. Ach, ich glaube einfach, Leid ist ein Teil vom Leben, den man so einfach nicht entgehen kann. Die einzige Möglichkeit, Leid zu umgehen, ist ja nichts mehr zu empfinden. Und das ist ja eigentlich das größte Leid von allem. Aber dann kann man ja auch nicht mehr glücklich sein. Und Melancholie ist sehr, sehr wichtig, glaube ich. Ich glaube, es ist wirklich gut, ab und zu einfach mal traurig zu sein. Ich bin auch gerne traurig manchmal. Ich weine auch gerne manchmal. Ich weine gerne zu Filmen und so, weil das irgendwie so befreiend ist und einen so praktisch sowas rausspült. Und dann hat man oft danach eine klarere Sicht und kann das vielleicht nutzen. Und gerade mit diesen Phasen zu arbeiten, weil natürlich ist nicht jeder bipolar gestört, aber ich glaube schon, jeder hat ja immer so Phasen von mehr Energie, weniger Energie, so Yin und Yang-mäßig. Und mir hilft das schon manchmal einfach in so einem, in Anführungszeichen, manischen Anfall. Natürlich meine ich jetzt nicht die psychische Störung, sondern es einfach nur als Adjektiv. Einfach alles runterzuschreiben und dann irgendwann im Nachhinein das zu sortieren, zu verdichten und dann entsteht natürlich ein Gedicht zum Beispiel. Und ich glaube, so kann man das ja mit viel Kunst halten. Das ist ja auch wieder ein weit gefächerter Begriff, genauso wie Kreativität. Ja. Hab jetzt auch genug mit mir selbst und mit euch natürlich geredet. Ich verlinke euch ein paar Sachen in der Description. Ich hoffe, es geht euch gut und wenn nicht, versucht was draus zu machen.